Hallo André.
Hallo Peter. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute, glaube ich, wieder zu einem spannenden Thema und mit einem spannenden Gast. Aber wie immer fangen wir erstmal an mit einem kleinen Trivia, das der Peter rausgesucht hat. Peter, was hast du denn Schönes für uns rausgesucht heute?
Ich habe mir gedacht, ich bringe was mit, was mit dem Thema zu tun hat. Was hat mit dem Thema zu tun? Die Titelfolge wird ja schon eingeblendet. Wir werden über Klima- und Umweltschutz reden und was da gewerkschaftliche Zusammenhänge sind. Also habe ich gedacht, ich krame mal im Archiv und schau mal, seit wann sich eigentlich die Gewerkschaft der sozial-ökologischen Modernisierung verschrieben hat, wie das im Gewerkschaftssprech dann so schön heißt. Also wann Umweltschutz eigentlich gewerkschaftliches Thema wurde. Und ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte so im Hinterkopf Kapital von Marx, das ist 1867 erschienen. Da gibt es die Stelle, dass das Kapital mit seiner Art und Weise, wie es wirtschaftet, die Springquellen des Reichtums untergräbt, den Arbeiter und die Umwelt. Das war also so mein Hintergrund, wo ich dachte, es ist also nicht so, dass man nicht vor etwa 200 Jahren auch schon absehen konnte, wusste, was und wie die Natur behandelt wird in dieser Ökonomie. Aber das ist, wie du ja meiner Vorrede schon anmerkst, ein bisschen eine falsche Fährte, wenn du das jetzt als Maßstab nimmst. Ab wann, glaubst du, hat die Gewerkschaft sich Umweltthema explizit in die Agenda geschrieben?
Also jetzt mit deiner Einleitung würde ich schon mal fast davon ausgehen, dass es entweder sehr viel früher ist, als man denken würde, oder sehr viel später. Aber ich denke, dass das zumindest im Nachkriegsdeutschland relativ schnell dabei gewesen sein wird. Und deswegen würde ich jetzt mal drauf tippen, dass das vielleicht schon in den 1920ern auch gekommen ist, als Thema.
Nein.
Okay. Dann also, doch erst in den 70ern.
Ja, tatsächlich, genau. Also da sind wir schon näher dran. Mhm. Also seit etwa 50 Jahren findet man an verschiedenen Stellen Hinweise zu diesem Thema. Also 70er ist wirklich sehr gut. Ich habe ja ein Zitat aus einem DGB-Protokoll, Antrag 33. Also wir sind jetzt noch nicht sozusagen in den, sagen wir, entscheidenden Papieren der Gewerkschaft angekommen, aber hier findet man sowas wie: die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich erfordert die besondere Aufmerksamkeit gerade der Gewerkschaften. Man merkt aber, das ist noch weit entfernt von einer gewerkschaftlichen Positionierung hin zum Umweltschutz, sondern überhaupt mal zu sagen, wir haben das auf der Agenda. Und tatsächlich umweltpolitische Positionen des DGBs sind die frühesten, die ich gefunden habe. Wenn hier Zuhörerinnen und Zuhörer sind, Zuschauerinnen, die das besser wissen als ich, bin ich gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Aber die frühesten, die ich gefunden habe, sind aus dem August 1998.
Da haben wir uns Zeit gelassen, sage ich mal.
Da haben wir uns Zeit gelassen, wenn man überlegt, dass der Bericht des Club of Rome, also wo sozusagen wirklich Klimakatastrophe schon Thema war, wo also schon klar war, es geht um die Überhitzung des Planeten, weit, wir reden hier von Jahrzehnten vor dieser umweltpolitischen Positionierung des DGBs.
Spannend. Aber ich glaube, mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar spannender, wird gleich unser Gespräch mit dem Charlie. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal ins Intro und kommen gleich mit unserem Gast wieder zurück.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Hallo Charlie, schön, dass du da bist.
Hallo Peter. Hallo André.
Hallo. Stell dich doch mal für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer vor. Wer bist du?
Ja, Charlie, hast du schon gesagt. Der richtige Name ist Karl-Heinz Greth. Ich bin seit 1976 Mitglied der IG Metall und auch mindestens so lange im Betrieb. Ich habe gearbeitet bei Busch Thermotechnik. Ich sage wahrscheinlich Junkersmeer. Das ist diese Heizungsfirma, die Busch betrieben hat. Erst als kleine Heizungsfirma und nachher war das richtig ein, oder inzwischen ist es richtig ein Konzern im Konzern. Also Busch Heat Systems weltweit mit Werken aufgestellt.
Ja. Und du bist heute nicht ohne Grund da. Ja. Du warst als Betriebsrat tätig bei Busch Thermotechnik, wie es dann am Ende hieß. Und was war da deine Arbeit?
Ja, ich war von Anfang an eigentlich IG Metall-Vertrauensmann und auch in der Vertrauenskörperleitung, später Betriebsrat. Also die letzten 20 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit war ich als Betriebsrat tätig und da am Ende in erster Linie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. Umweltschutz war auch ein Thema, aber eher so nebenbei. Wir haben dann trotzdem relativ, ich muss vielleicht nochmal weiter vorne anfangen, ich war dann auch die letzten Jahre im Gesamtbetriebsrat der Busch Thermotechnik. Und das war eine spannende Geschichte deshalb, weil wir uns so vernetzen konnten mit den anderen Werken, die Busch Thermotechnik unterhält, die Busch Thermotechnik zum Teil, zum großen Teil eingekauft hat. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, dass schon 2004 der Busch-Konzern den großen Budeus-Konzern eingekauft hat. Mhm. Und für uns war es damals schon als Vertrauensleute spannend zu sagen, oh Mensch, da müssen wir gucken, dass da keine Konkurrenz der Arbeiter entsteht untereinander. Und haben dann, sind dann als Vertrauensleute zuerst mal nach Wetzlar beziehungsweise nach Gießen in die Verwaltungsstelle, damals hieß die noch so, gefahren und haben Kontakt geknüpft mit den Betriebsräten und Vertrauensleuten von Budeus, um klarzumachen, Leute, wir sind jetzt eine Belegschaft, wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht gegeneinander ausspielen. Also so waren eigentlich die Anfänge der Konzernzusammenarbeit. Es gab dann auch relativ schnell einen Konzernbetriebsrat, einen Gesamtbetriebsrat der Busch Thermotechnik, dem ich dann die letzten Jahre auch angehört habe.
Du hast es schon angedeutet, dass der Umwelt- und Klimaschutz erstmal eher ein Randthema war. Das kann nicht überraschen. Wir haben ein bisschen recherchiert für diese Sendung, seit wann der DGB überhaupt sich in das Thema einmischt. Mhm. Bin dann drüber gestolpert, dass es also überhaupt eine umweltpolitische Position des DGBs seit August 1998 überhaupt es gibt. Also von daher kann das erstmal nicht verwundern. Du bist ja trotzdem einer der Ersten, der da praktisch tätig geworden ist im Betrieb.
Ja, das ging relativ langsam an, muss ich sagen. Also vor circa 10 Jahren war es vor allem unser Betriebs- oder unser Betriebsrat, das heißt die zwei Kollegen, die im Gesamtbetriebsrat tätig waren, mein Kollege Arno Böttcher und ich, die sich gesagt haben, wir sind zwar eine Heizungsfirma, die Gasheizgeräte produziert, aber das kann nicht die Zukunft sein. Wir können nicht auf Dauer Gas verbrennen, Öl verbrennen. Es gab damals ja schon die Klimakonferenz in Paris, die Ziele festgelegt hat. Und wir arbeiten in so einem riesigen, in so einem Konzern, der Gasgeräte produziert. Da haben wir uns dann schon mal so Gedanken gemacht und sind so langsam in die Auseinandersetzung gegangen. Zum einen mit den anderen Betriebsräten der Betriebe, auch gerade in Hessen, die Öl, vor allem Ölkessel produziert haben, aber auch mit dem eigenen Bereichsvorstand. Das war natürlich, da sind wir natürlich erstmal nur belächelt worden. Ne? Also verdienen wir das Geld mit Gas und Öl. Und trotzdem war es richtig, damals schon die Auseinandersetzung zu beginnen, zu sagen, nee, Gas und Öl verbrennen hat keine Zukunft. Wir brauchen das anderes.
Da sind wir jetzt ja an dem Punkt, ihr habt ja konkret was vorgeschlagen. Ihr seid ja als Betriebsrat, und ich meine, das ist vielleicht ein bisschen Vorgriff, weil wir später noch mehr über die Betriebsratsarbeit reden und über den betrieblichen Klimaschutz, wie der konkret aussehen kann. Aber immerhin schon mal so weit, ihr habt ja das sehr weit ausgedehnt, die Mitbestimmungsrechte im Betrieb, und habt tatsächlich ein neues Produkt vorgeschlagen, was man herstellen kann.
Ja, so neu sind die Wärmepumpen nicht. Ich habe selber in den 80er Jahren schon an der Wärmepumpe selber gearbeitet im Betrieb in Wernau. Die Produktion wurde aber schnell wieder eingestellt, weil das Produkt ließ sich wohl nicht so gut verkaufen. Inzwischen gibt es topmoderne, gute Wärmepumpen. Bosch hat da zunächst mal, wenn ich das so sagen darf, die Entwicklung verschlafen, aber dann ganz schnell gemerkt, oh, das ist ein Markt, der wird ganz heiß, und wenn wir da nicht führend sind, dann hängen wir ab. Ja, es kam eigentlich, wir sind dann eigentlich sehr schnell in die Auseinandersetzung einmal mit dem Bereichsvorstand gegangen, aber zum anderen auch in der Branche, weil wir haben auch in Wernau als Vertreter des Gesamtbetriebsrats auch an sogenannten Branchenkonferenzen teilgenommen, wo sich die Betriebe der die Betriebsräte der Heizungsindustrie bundesweit regelmäßig getroffen haben, zweimal im Jahr, und sich ausgetauscht haben, zum einen über ihre Arbeit und zum anderen auch über ganz wichtige aktuelle politische Fragen, wie zum Beispiel Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Das war natürlich auch eine spannende Nummer, weil es da auch etliche Betriebe dabei gab, wo die Betriebsräte das erstmal gar nicht einsahen, in diese Richtung überhaupt zu denken, weil schließlich hängen da ja eine ganze Menge Arbeitsplätze von dieser Branche ab. Wir haben das trotzdem gemacht und mit Hilfe vom IG Metall-Vorstand gelang es dann, die Diskussion zu vertiefen und auch auf eine andere Ebene sozusagen zu heben, indem wir gesagt haben, wir müssen an die Politik ran mit der Frage. Die Politik muss hier die Voraussetzungen schaffen, dass wir einerseits mittel- bis langfristig aus Öl und Gas aussteigen können und andererseits die Rahmenbedingungen der Politik geschaffen werden dafür. Also durch Förderungen, durch Subventionen, durch Bereitstellung erneuerbaren Energien, also Strom aus erneuerbaren Kraftwerken.
Ja. Du bist jetzt schon bei der politischen Flankierung. Also man muss auf die Politik losgehen, die steht da in der Verantwortung. Ich würde gerne einen Schritt zurücktreten und dass du mal ein bisschen erzählst. Ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die über die Sendung stolpern, die verbinden mit For Future, mit Klimaschutz, Zivilgesellschaft. Im Zweifelsfall eher Leute, die logistische Strukturen lahmlegen, indem sie sich auf die Straße kleben und sagen, die machen den Planeten kaputt, und nicht Leute, die in der Logistik arbeiten und sich überlegen, wie kann das im Betrieb anders aufgestellt werden. Ja. Deswegen mal, bevor wir noch zum politischen Teil kommen, wie sehen denn die konkreten Möglichkeiten aus, wie man so im Betrieb über den Betriebsrat oder auch als Vertrauensmann oder vielleicht auch einfach als Mitarbeiter aktiv werden kann, wenn man sagt, ey, 40 Stunden die Woche bin ich eigentlich auf Arbeit und da will ich das auch unterbringen.
Auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, einig, dass der politische Kampf ums Klima richtig und notwendig ist. Aber wahrscheinlich nicht wirkungsvoll genug, wenn er nicht verbunden ist mit dem, was in den Betrieben passiert. Als Gewerkschafter weiß ich und habe früh genug gelernt, dass es einen Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit gibt. Und auch in der Betriebsratsarbeit und in der betrieblichen Arbeit geht es nicht ohne Auseinandersetzungen, eventuell ohne Kampf, solche Fragen durchzusetzen und solche Fragen zu bearbeiten. Also das muss man sich klar machen. Als Betriebsrat hat man nicht irgendwelche besonderen Rechte, die auf friedlichem Wege uns unsere Wünsche als Arbeitnehmer erfüllen. Das heißt, auch da muss man die Möglichkeiten, die man hat, durch das Betriebsverfassungsgesetz nutzen, mit dem Druck aus dem Betrieb, aus der Produktion und aus den Büros. Also das finde ich nochmal ganz wichtig voranzustellen, weil Betriebsräte haben keine Macht. Betriebsräte haben aber die Möglichkeit, mit den Kollegen sich zu verbinden und die Kollegen auch zu mobilisieren in bestimmten wichtigen Fragen. Und so war mein Verständnis auch immer als Betriebsrat, dass ich nie gesagt habe, ich führe stellvertretend für euch, für die Kollegen, irgendeinen Kampf, sondern immer mit den Kollegen. Und so auch beim Thema Klimaschutz natürlich.
Ich unterstelle mal, wir haben Belegschaften, die zumindest zu einem erkläglichen Teil inzwischen so weit politisiert sind, dass sie von sich aus Motivation haben, Klimaschutz zu betreiben. Das ist ja die Situation, die man hat. Die viel beschworene junge Generation der Aktivisten ist ja inzwischen auch nicht mehr so jung. Also wenn ich dran denke, Fridays for Future, als es angefangen hat, die haben inzwischen ihr Studium fertig, sind in den Betrieben angekommen. Das heißt, wir haben da junge Kolleginnen und Kollegen, was nicht heißt, dass alle der älteren Generation kein Interesse an Klimaschutz haben, aber man hat eine ganze Generation von Aktivisten, die jetzt im Betrieb sind, von denen ich meine, die orientieren sich immer noch viel, Klimaschutz weiterzumachen in ihrer Freizeit, ist mal losgelöst vom Betrieb. Was würdest du denen an die Hand geben?
Bei uns waren das übrigens zunächst mal oder vor allem die Ingenieure aus der Entwicklung, die zum Betriebsrat gekommen sind und gesagt haben, hier, guckt mal, was wir für Möglichkeiten haben und was technisch möglich ist und haben uns Tipps gegeben und haben mit uns zusammengearbeitet an dieser Frage. Das finde ich immer ganz wichtig. Und an Tipps. Also zunächst mal muss man natürlich auch die gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die man als Betriebsrat hat. Es gibt Mitbestimmungsrechte, es gibt Informationsrechte, es gibt die Möglichkeit, sich einzumischen, es gibt die Möglichkeit, mitzusprechen, auch wenn man erstmal belächelt wird mit in vielen Fragen, aber es gibt die Möglichkeit, zumindest gehört zu werden. Das sollte man auf jeden Fall nutzen und das haben wir auch gemacht, das haben wir auch genutzt und sind so auch sozusagen mit dem Bereichsvorstand ins Gespräch gekommen. Also diese Möglichkeit hat jeder Betriebsrat, dass er sagt, wir möchten uns da einbringen, wir sind mit bestimmten Dingen nicht einverstanden, wir stellen Forderungen.
Und von dem, was du jetzt schon so erzählt hast, habe ich zum einen rausgehört, ihr seid ganz konkret mit Ideen für andere oder neue Produkte angegangen. Also sprich, man hat vorher Gaskessel entsprechende Komponenten für Ölheizungen produziert und hat dann gesagt, es gäbe da auch eine Alternative, die man produzieren könnte?
Ja, die wusste man schon. Die Alternativen waren zum Beispiel die Wärmepumpen.
In Skandinavien sind die ja schon lange und sehr viel stärker verbreitet. Ne?
Und Busch hat die auch schon produziert, aber eben nicht in dem Maße, wie das notwendig ist. Also bei den ersten Verhandlungen weiß ich noch, da hat der Bereichsvorstand uns erklärt, ja, ihr habt schon recht, aber Gaswandheizungen, das sind die Cash-Cows, die gehen noch 30 Jahre. Das ist jetzt nicht lange her. Ne? Das sind jetzt 6-7 Jahre her, als uns der Bereichsvorstand das so erklärt hat. Da gab es noch kein Corona, da gab es noch keinen Ukraine-Krieg. Da gab es noch kein Problem mit dem Gas aus Russland. Da haben wir das tatsächlich gemeint.
Man hat sich hier sehr, sehr lange eingeredet, beziehungsweise natürlich auch darum bemüht, dass fossile Energiestoffe, die wir hier brauchen, recht billig sind oder zumindest erstmal recht billig wirken.
Und dann haben wir das Glück gehabt, also was ich habe ja vorher gesagt, es gibt einen Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit. In dem Fall hatten wir, kann man das Glück nennen, das Glück gehabt, dass die Produktion von Wärmepumpen eigentlich arbeitsintensiver sind als die Produktion von wandhängenden Gasgeräten. Das heißt, es war relativ schnell klar, Wärmepumpen muss man produzieren in viel größerem Maße bei Bosch als seither und die brauchen viel Arbeitskräfte. Das heißt, es gehen da nicht unmittelbar dadurch Arbeitsplätze verloren. Also eine sogenannte Win-Win-Situation auf den ersten Blick. Was sich daraus ergibt, muss man sehen, ich bin da noch nicht so ganz optimistisch, aber das hat uns natürlich geholfen, der Sache da Nachdruck zu verleihen.
Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur Elektromobilität, wo ja gesagt wird, da braucht man viel weniger Leute, weil ein Elektromotor am Ende wesentlich weniger Teile und Arbeitsschritte erfordert.
Ganz genau. Aber das Beispiel ist deswegen auch wichtig mit den Autos, weil da muss man größer denken. Da kann man nicht einfach in der gleichen Firma was anderes produzieren, sondern hier muss man, glaube ich, sektorübergreifend denken, muss man gesamtgesellschaftlich denken und überlegen, was produziert man denn statt Autos.
Ich meine, was ihr gerade beide locker und flockig natürlich dargelegt habt, ist ein Stück
gigantischer Prozess.
Ja, und politökonomischer Wahnsinn. Also im Sinne von, ihr unterstellt einfach, da habt ihr ja auch recht, aber trotzdem kann man ja in so einem Podcast sich mal kurz die Zeit nehmen, da auch drüber das nochmal explizit zu machen, dass man sich allen Ernstes freut, dass ein neues Produkt schön viel Arbeit macht, weil man weiß, als Gewerkschafter, darauf ist man als Arbeitnehmer in dieser Gesellschaft auf Gedeih und Verderb verpflichtet. Und dann freut man sich richtig und sagt, boah, zum Glück steht da einiges an Arbeit an und ist das nicht umweltschonender und einfacher herzustellen, weil das geht eh nur auf unsere Kosten.
Ja. Ist aber leider natürlich eine Perspektive, die man als einzelner Betriebsrat oder als Betriebsratgremium dann natürlich auch mit im Hinterkopf behalten muss, weil klar, das Unternehmen sagt im Zweifelsfall, oh super, da können wir auch noch Arbeitskräfte sparen, das spart nochmal Geld.
Ja.
Und teurer verkaufen können wir es ja trotzdem.
Ja, aber uns hat der Umstand deswegen geholfen, weil wir dadurch mit dem BDH, also dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie und dem IG Metall-Vorstand gemeinsam sozusagen in der Branche in eine gleiche Richtung gehen konnten. Mhm. Auch wenn es sich komisch anhört, aber es war so. Wir haben dann ein gemeinsames Memorandum formuliert und an die Politik nach Berlin gesendet. Damals war noch die GroKo. In der Hoffnung, dass da einiges einfließt in den Koalitionsvertrag. War auch der Fall, was daraus geworden ist. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das wissen wir jetzt alle, was die letzten Jahre oder die letzten Monate da gebracht haben, da sind wir alles andere als zufrieden damit.
Jetzt würde ich tatsächlich auch nochmal sagen, also das eine im betrieblichen Klimaschutz ist ja dann offenbar, also zum einen, was produziert wird, aber die andere Frage ist sicherlich auch, wie produziert wird, weil es sind ja jetzt nicht alle Unternehmen, die was herstellen oder auch eine Dienstleistung anbieten, ja nicht unbedingt immer nur dabei zu sagen, okay, wir verändern unser Produkt, sondern wir können vielleicht auch verändern, wie wir das Ganze produzieren und wie wir da verfahren. Da gibt es ja für Betriebsräte wahrscheinlich dann ähnliche Möglichkeiten.
Ja, wie genau.
Bei den Produkten.
Und da gibt es auch mehr Mitspracherecht und auch bis hin zu den Details, wie man zur Arbeit kommt zum Beispiel. Also wird der öffentliche Nahverkehr gefördert, wird das Radfahren gefördert, gibt es genügend Unterstellplätze, gibt es Duschmöglichkeiten. Also da gibt es eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wo sich Betriebsräte einbringen können. Das wissen die aber meistens schon selber. Also da sind wir, glaube ich, die Letzten, die da beste Ratschläge geben können. Wir haben das alles gemacht. Wir haben auch frühzeitig angefangen damit bei Busch Thermotechnik in Wernau. Aber da sind inzwischen, glaube ich, die meisten Betriebsräte so weit oder noch weiter, um da im Detail im Klimaschutz Einfluss nehmen zu können in ihren Betrieben.
Das ist jetzt aber, glaube ich, schon nochmal wichtig. Du hast jetzt gesagt, das wissen die Betriebsräte, klar. Aber Andres, Frage ist ja insofern nochmal wichtig. Uns geht es ja auch so ein bisschen darum, wenn man jetzt sozusagen einfaches Gewerkschaftsmitglied ist, vielleicht auch gar kein Gewerkschaftsmitglied, aber Klimaschutz ist einem ein Anliegen und man arbeitet eben irgendwo und das passiert ab einem gewissen Alter mit ziemlicher Notwendigkeit. Wie gehe ich dann vor? Ich glaube, ein Punkt, der jetzt schon klar geworden sein sollte, man hat einen Betriebsrat, an den man sich wenden kann, wo sozusagen, ich meine, das ist mal wichtig rauszustreichen, du hast es schon gesagt, das ist dann nicht ein Nice-to-have für den Betriebsrat, sondern das ist überhaupt seine Art und Weise, wie er arbeiten kann. Das heißt, wenn Leute aus den Betrieben Interesse haben, dann kann der Betriebsrat da organisieren, kann helfen, aber der ist erstmal nichts ohne diese Leute. Das ist, glaube ich, der Punkt, der ist schon klar. Was mir noch wichtig wäre, und dahin zielt jetzt meine Frage, was machen denn Leute in Unternehmen, in denen es keinen Betriebsrat gibt? Auch da unterstelle ich mal, haben wir Leute, die zuhören, die sagen, ja, ja, ist ja gut und schön, aber wir haben das nicht.
Das, was eigentlich überall die Menschen machen müssen, wenn es keinen Betriebsrat gibt, sich zu organisieren. Zunächst mal in der Gewerkschaft und dann sich zu organisieren inhaltlich. Also was sich zu treffen, sich auszutauschen und zu formulieren, was ist uns wichtig, was wollen wir. Und sich dann zu überlegen, je nach Betrieb, je nach Möglichkeiten, je nach Umstände, die konkret vorhanden sind, was können wir machen. Da gibt es sicher keine Patentrezepte dafür. Aber die gewerkschaftliche Organisierung ist die erste Stufe überhaupt des Zusammenschlusses und der Organisiertheit. Das muss man immer raten. Das ist jetzt, ja, das Fundament eigentlich jeglicher Aktion in den Betrieben.
Jetzt hast du bisher im Vergangenheitsform geredet, also ein bisschen erzählt, was du als Betriebsrat gemacht hast. Du bist inzwischen in der Rente.
Ja.
Trotzdem bist du gerade, was das Thema angeht, nicht untätig. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, weil gerade so eine Möglichkeit, sich zu vernetzen, wenn man an dem Thema Interesse hat, sich zu informieren, bietest. Ja.
Ja.
Was machst du da?
Ja, mit dem DGB zusammen konzipieren wir gerade ein Tagesseminar für den betrieblichen Klimaschutz. Und das ist mir eigentlich eine Herzensangelegenheit deshalb, weil so wichtig ich die Fridays for Future Bewegung finde oder auch das Festkleben wegen mir, das alles hat keinen Sinn, wenn der betriebliche Klimaschutz nicht aus den Betrieben kommt. Oder wenn der Klimaschutz insgesamt nicht aus den Betrieben kommt, weil wo haben wir denn die Möglichkeit, Druck auszuüben? doch in der Produktion. Wir hören das gerade jeden Tag, wo Streiks durchgeführt werden, ob jetzt Flughäfen aktuell, bei den Pflegekräften. Streiks sind das wichtigste Mittel, um etwas durchzusetzen. Und das gilt auch beim Klimaschutz. Und deswegen muss der betriebliche Druck hier organisiert werden, um überhaupt noch annähernd irgendwie diese Klimaziele erreichen zu können.
Du hast das Tagesseminar schon angeschrieben, wer daran Interesse hat. Wir arbeiten da zusammen mit dem Institut für Forschung, Training und Projekte, IFTP. Das ist Teil des BFWs. Und das Tagesseminar, was Charlie schon angesprochen hat, wird es am 6. Mai geben. Da geht es um die Grundlagen des Klimaschutzes in der Arbeitswelt. Und direkt am nächsten Tag gibt es ein Tagesseminar am 7. Mai, wo die Grundlagenkenntnisse vorausgesetzt, dann Ansätze für den Klimaschutz im Betrieb und an der Dienststelle konkret nochmal beleuchtet werden sollen. Das heißt einmal allgemein und einmal dann schon sehr spezifisch, was kann ich in meinem Betrieb machen? Das sind Seminare, für die man sich anmelden kann, wenn man Betriebs- und Personalrat ist. Genau. Wenn ich die Kampagne richtig im Kopf habe, ist ja aber die Idee, dass nicht nur Leute angesprochen werden, die eben Betriebs- und Personalräte sind, das ist die eine Seite, sondern perspektivisch soll es ja weitergehen, auch noch mehr Möglichkeiten zu geben. Magst du da was drüber erzählen noch? Ich glaube, es ist ja noch nicht fertig konzipiert, aber dass man sich so ein bisschen vorstellen kann.
Ja, das sind wir ja noch in der Konzeption und in der Ideenfindung. Wichtig ist natürlich, dass nicht nur Betriebsräte und Personalräte sich des Themas annehmen, sondern dass es auch zu einem breiteren gewerkschaftlichen Thema wird. Ich glaube, das ist unbedingt nötig. Und da wäre es natürlich auch wichtig, Formen und Formate zu finden, wo auch die wirtschaftlichen Vertrauensleute zum Beispiel sich mit dem Thema befassen können. Also wir haben jetzt gemerkt, dass gerade die gewerkschaftlichen Vertrauensleute, zumindest bei uns in der Branche, da noch nicht so also begeistert sind, an dem Thema zu arbeiten, wobei es natürlich gute Ansätze gibt. Aber dann muss man, glaube ich, noch mehr tun.
Ich glaube, gerade wenn man in den Herbst gegen Ende des Jahres geht, gibt es ja so die Idee, dass man wirklich sagt, wir wollen breit nochmal ins Gewerkschaftshaus einladen, wollen auch Umweltbewegte aus der Zivilgesellschaft einladen, dass man da wirklich sagt, hey, ihr interessiert euch für Klimaschutz, schaut euch mal diese Art und Weise an, wie Klimaschutz betrieben wird. Und das führt sozusagen gleich zur Frage, wie siehst du überhaupt das Verhältnis von Gewerkschaften, von betrieblicher Interessensvertretung und Gruppen wie Fridays for Future, letzte Generation?
Ja, wir müssen da netzwerken, wie in allen Themen eigentlich. Also das finde ich überhaupt total notwendig. Wir müssen diese verschiedenen Initiativen und Bewegungen zusammenführen und wir müssen uns austauschen, damit wir voneinander lernen können. Und in den verschiedenen Bereichen auch jeweils in unserer Arbeit das Thema umsetzen können. Da wird zum Beispiel so eine große Konferenz, gerade auch mit Vertretern von Fridays for Futures, mit Festklebern, mit was auch immer, wäre eine ganz, ganz interessante Geschichte.
Dann natürlich gleich schon mal der Tipp auf stuttgart.dgb.de. Findet ihr natürlich immer unsere aktuellen Termine und Angebote. Also wenn sich da was Konkretes ergibt, findet ihr das da auf jeden Fall auch. Insofern auch nicht uninteressant, unseren Newsletter zu abonnieren. Auch da bekommt man dann natürlich immer die aktuellen Infos. Aber was mir auf jeden Fall bei dem Thema auch gerade noch einfiel, was ja gerade, jetzt wo wir die Folge hier aufnehmen, noch läuft, die Tarifverhandlungen im ÖPNV, wo ja tatsächlich auch es eine Initiative gibt unter dem Namen Wir fahren zusammen. Zwischen der Klimabewegung und eben auch den Kolleginnen und Kollegen, die eben Busse und Bahnen fahren. Denn der ÖPNV ist da ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Baustein, wenn es um die Verkehrswende geht.
Ja, genau.
Das wäre auch zum Beispiel spannend, wenn es Zuhörerinnen, wenn es Hörerinnen, Zuschauerinnen gibt, die sagen, das fänden sie auch mal interessant, dass wir Leute von der Kampagne zusammen fahren einladen, also dass man da mit einem Busfahrerin oder jemand Aktives von Fridays for Future redet, die da gerade die Tarifverhandlungen, die Streik sozusagen zweigleisig fahren, also sowohl als politisches wie auch als arbeitsrechtliches Momentum, dann schreibt es uns in die Kommentare. Charlie, wir sind schon wieder Richtung Tendenz, Ende des Gesprächs. Was willst du noch den Leuten mitgeben? Deine Bühne.
Ich habe, glaube ich, das Wichtigste schon gesagt. Also bringt euch ein in der Frage, werdet selber aktiv, verlasst euch nicht auf irgendwelche Stellvertreter oder gar auf die Politik, sondern werdet selber aktiv, nur wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir Druck machen, wenn wir wirklich kämpfen, um den Klimaschutz, können wir was erreichen.
Dann würde ich sagen, Charlie, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ich glaube, das Thema ist super spannend, sowohl im Theoretischen als auch tatsächlich dann im Tun. Und wir werden zusehen, dass da mehr Menschen ins Tun kommen. Und ja, dass natürlich dann eben auch die Kenntnisse weitergegeben werden und sowohl betriebliche Akteure und Akteurinnen das Handwerkszeug bekommen und sich gut austauschen können, um ja dann eben auch im Betrieb was für den Klimaschutz zu tun. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wir finden bestimmt wieder ein schönes Thema für euch.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.